Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
Die heutige Folge wird gesponsert von Joblets. Blitzschnell Jobs finden.
Ja, Ellen, neue Woche, neues Glück. Und wie auch schon bei der Fabienne damals, habe ich heute wieder einen kleinen Fangirl-Moment. Ich habe jemanden mitgebracht, den ich schon, wie lang? Ich glaube, so seit 4 Jahren oder 5 Jahren. Damals hatte ich ihn in einem Podcast gehört von Simon Stäblein. Da war er dann zu Gast und deswegen bin ich heute umso glücklicher, dass er auch bei unserem Podcast mitmacht. Ich reiche mal das virtuelle Mikrofon weiter. Wer bist du und welchen Beruf bringst du uns heute mit?
Hallo zusammen, mein Name ist Fabio Landert und ich bin Stand-Up-Comedian.
Ja, das hatten wir auch noch nicht. Sehr cool, dass du heute da bist. Dann würde ich sagen, starten wir gleich rein in die Fragen. Wie war das damals? Hat jemand zu dir im Freundeskreis gesagt, boah, du bist so witzig, du musst Comedian werden? Oder wie bist du darauf gekommen oder hast du es für dich entdeckt zu sagen, das mache ich jetzt, let's go?
Das war eigentlich ganz spontan, fing das an. Und zwar, ich war immer schon, also wie, nicht nur ich, sondern meine Gruppe allgemein, meine Jungsgruppe, mit denen ich immer unterwegs bin, wir waren, glaube ich, allgemein, hatten so denselben Humor, haben viel Mist erzählt den ganzen Tag, wenn wir unterwegs waren. Da profitiere ich auch von meinen guten Freunden, die auch sehr lustig drauf sind. Aber angefangen hat das durch einen Kumpel, der Musik gemacht hat. Der war Rapper, hat gerappt in der Schweiz und hat dann mit Comedy angefangen plötzlich. Und dann habe ich das so gesehen und dachte mir so, lustig, es gibt eine Comedy-Szene in der Schweiz. Und habe mich da mal bisschen dafür interessiert und habe ihn dann angefragt, wo er so auftritt, weil bei ihm ging es ziemlich gut schon los und hat schon viele Auftritte so gehabt. Und dann hat er mir die Sachen genannt, wo man auftreten kann. Und dann habe ich einfach mal das auch probiert. Also ich habe immer zum Glück, lustigerweise habe ich ohne im Wissen, dass ich das irgendwann mal gebrauchen werde, habe ich immer so ein bisschen Tagebuch geführt. Also einfach nicht wirklich Tagebuch, so gefühlemäßig, sondern einfach lustige Situationen, die mir passiert sind oder die ich im Alltag erlebt habe, habe ich mir so aufgeschrieben. Und dann hatte ich halt mega viel Material schon am Anfang. Und ich bin dann durch dieses Büchlein durchgegangen und habe mir die lustigen Sachen rausgepickt. Und dann habe ich auch 10 Minuten mal so ein kleines Programm geschrieben, bin dann auf die Bühne gegangen und so hat das eigentlich alles angefangen, ja.
Also das war so dein Werdegang zum Comedian. Ja, krass.
Also genau, ziemlich spontan und also ich habe nicht irgendwie gehofft, dass ich da irgendwie was reißen kann oder so, sondern es war mehr so auch von dem Trauma aus, weil ich hab Bühne eigentlich gehasst, wurde früher immer, habe ich mich immer ganz hinten rangestellt, auch so bei Musik, so im, wie sagt man?
Im Chor, sowas?
So im Musikunterricht und so und bei Theateraufführungen nie wirklich, wollte nie in den Mittelpunkt, aber ja, dann habe ich das einfach mal gewagt. Einfach mal aus Neugier geschaut, was passiert, wenn ich da diese Geschichten zusammenführe. Ob das nur für mich lustig ist und meinen Umkreis oder ob das andere Leute auch lustig finden.
Also ganz getreu nach deinem neuen Programm einfach mal machen.
Genau. Das ist nicht mein neues Programm, das ist ein wie sagt man, zusätzliches Projekt, was ich einfach noch so geplant habe.
Stimmt, das habe ich beim letzten Mal schon falsch verstanden, als ich da vor Ort war. Aber Genau. Wir wollen ja heute so ein bisschen mehr so in die Insights mit rein, auch so ein bisschen so die Schattenseiten von dir so erfahren. Also was mich total interessiert, wie lange machst du den Bums schon?
Selbstständig jetzt 3 Jahre und angefangen habe ich 2018. Da hat es mir gerade ein Video wieder, das macht ja Apple manchmal, das iPhone macht ja mit manchmal 5 Jahre ist es her oder so, weißt du, so taggenau. Und dann bekommt man ja wieder so neue, so Updates. Und das ist jetzt schon 5 Jahre her und dann hat es mir meinen Auftritt angezeigt. Da habe ich mich richtig geschämt. Ja, wie konnte man das gut finden?
Aber wie haben das damals deine Eltern aufgenommen? Weil ich meine, jetzt ist ein künstlerischer Beruf, du musst dich damit selbstständig machen im Endeffekt. Fanden die das, waren die da gleich mit so d'accord und meinten so, ja geil, mach das? Oder waren die da eher so dagegen?
Das war halt so, ich habe halt schon immer viel gemacht, so schon bevor ich mit Comedy angefangen habe. Ich hatte mal einen Snackautomaten, dann habe ich mal Versicherungen verkauft, dann habe ich mal, also ich habe sehr viele Sachen schon probiert und das war halt so das Nächste, ja, das ist wieder so da das nächste Ding und das hat niemand so ernst genommen.
Also die haben schon viel durchgemacht.
Aber hast du auch was Anständiges eigentlich gelernt oder hast du, weiß nicht, bist von der Schule gekommen und hast einen Snackautomaten aufgemacht?
Nein, nee, ich habe eine kaufmännische Ausbildung.
Okay.
Genau.
In der Schweiz dann ganz normal gemacht, so 3 Jahre.
Ja, genau. Also ich habe eigentlich immer gearbeitet, habe kaufmännische Ausbildung gemacht, dann habe ich im Innendienst gearbeitet, habe da Büro und so gemacht, so administrative Sachen. Und danach bin ich dann in den Vertrieb gewechselt und habe da zum Schluss, bevor ich mit Comedy angefangen habe, habe ich da die französische Schweiz, die Region in der französischen Schweiz geleitet und hatte meinen Kundenstamm und bin da Gebietsmanager gewesen in dem Sinn.
Also eigentlich eine recht hohe Position und das hast du dann für Comedy aufgegeben?
Ja, gut verdient, hatte schönes Leben, schöne Wohnung, schönes Auto und dann bin ich all in gegangen und Risiko gegangen und habe alles auf eine Karte gesetzt. Weil ich aber auch gemerkt habe, dass halt Comedy funktioniert. Also ich habe dann zwischenzeitlich halt in dem Sinn fast gleich viel verdient wie normal, also wie mein 100% Job. Und es ging relativ schnell bei mir, dass ich von der Kunst leben konnte. Also ich glaube, das ist bei niemandem so, dass man so schnell schon davon lebt und in dem Sinn einigermaßen gut lebt.
Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, 2018 hast du angefangen und das hat sich recht schnell rentiert. Wie bist du mit Corona umgegangen? Mhm. Wenn wir jetzt, darf man überhaupt das Wort noch sagen? Also.
Ja, das ist noch ein anderes Thema. Also ich habe, Corona hatte ich noch Glück in dem Sinn, weil ich habe dann alles auf eine Karte gesetzt, habe dann im 2019 den Newcomer-Preis in der Schweiz gewonnen als besten Newcomer-Comedian und auch diesen Nightwash Talent Award als erster Schweizer. Und dann ging das halt voll ab und mega viele Anfragen und ich wusste so, ja, das war ein guter Schritt, gut bin ich den eingegangen. Und dann ist halt Corona gekommen und dann war ich halt so ein bisschen am Arsch in dem Sinn, weil ich konnte mich nicht anmelden zurück, also ich war noch nicht offiziell als Künstler angemeldet, konnte noch keine, ja, wie sagt man, Gelder beziehen. Irgendwie Versicherungsgelder, weil ich dann als Künstler nicht angemeldet bin. Ich musste Minimum 3 Monate angemeldet sein, das war ich nicht. Dann hatte ich zum Glück noch die Möglichkeit, mich rückwirkend so bei meinem Arbeitgeber anzumelden, wo ich gearbeitet habe und konnte da dann Arbeitslosengelder kassieren. Aber das habe ich auch nur, weiß gar nicht wie lange gemacht. Also ich habe dann 3 Monate auch noch gearbeitet, normal. Einfach in einem Bürojob hier in Zürich in der Nähe. Und dann habe ich noch eine Werbung bekommen. Also konnte ich mit jemandem zusammenarbeiten, die mich so als Werbegesicht genommen haben. Und das hat dann auch genug Geld gebracht, dass ich ein paar Monate dann überbrücken konnte. Und ich konnte ein halbes Jahr in dem Sinne überbrücken, noch ein bisschen Arbeitslosengeld kassieren. Und dann ging es dann wieder schnell los.
Aber jetzt kannst du schon sehr gut davon leben, würdest du behaupten, oder?
Ja. Also seit 3 Jahren lebe ich jetzt davon, ja.
Jetzt kommt Ellens Lieblingsfrage.
Magst du uns auch verraten, wie viel das ist oder uns wenigstens so eine Range geben, damit man vielleicht sich besser verdeutlichen kann, was man damit verdient?
Also eine Range gibt es nicht, weil das ist, also ich kann in einem Monat 50.000 machen, wenn ich auf Tour bin und ich kann im Sommer kann ich gar nichts verdienen. Also das ist sehr, sehr, sehr abhängig auch, wie viel, was gerade die Saison ist. Also die Comedy-Saison ist ja meistens so von, ich sage jetzt mal, von September beginnt es meistens und geht bis spät, allerspätestens Juni. Und dann hast du Juli, also Mitte Juni, Juli, August. Das sind dann die Monate, die du überbrücken musst oder dir was einfallen lassen musst, da, dass du da noch Geld reinbekommst, aber es hat bis jetzt immer gereicht, um da die Monate zu überbrücken. ja, aus steuertechnischen Gründen möchte ich da auch nicht eine Range angeben, weil das ist immer ein bisschen schwierig. Aber zum Beispiel diesen Monat Mai, das wird der beste, den ich als Künstler jemals erlebt habe.
Ja, du hustlest ja auch einfach wahnsinnig viel.
Ja.
Also bist ja ständig unterwegs.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, Ellen, hast du mal seine Stories angeschaut? Jeden Tag gefühlt woanders. Also das ist echt Jet Set Life. Wie kommst du damit so zurecht?
Streng, es ist sehr streng. Vor allem auf Tour. Halt, jetzt habe ich das Glück, dass ich konzentriere mich dieses Jahr ein bisschen mehr auf die Schweiz. Also 2024 werde ich nur in der Schweiz sein. Ich werde nur so Mixed-Shows in Deutschland spielen, wo ich mit anderen Künstlern bin. Und ich bin nur so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich Deutschland nochmal in dem Sinn angreifen soll. Also ich möchte eigentlich auch noch weiter Sachen in Deutschland machen und auf Tour sein. Aber in der Schweiz läuft es halt gerade sehr, sehr gut. Und da muss ich jetzt nicht mehr für jeden Hennenschiss nach Deutschland rüber. Das bringt mir noch ein bisschen Freiheit. Also ich kann mittlerweile so entscheiden, was ich mache und was ich nicht mache.
Ja, es kommt alles, wie es kommen soll. Aber was mich jetzt so echt brennend interessiert, wie läuft es ab, wenn du sagst, okay, jetzt ein Programm ist zu Ende gegangen und jetzt will ich mit einem neuen Programm auf Tour. Wie schreibst du das? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast früher, bevor du angefangen hast, ein Buch, Tagebuch geführt. Und was mich dann auch noch interessiert, wie viel ist davon wirklich passiert, was Comedians dann immer erzählen und wie viel ist davon frei erfunden?
Ja, also bei mir muss ich sagen, tatsächlich ist sehr viel, eigentlich ist fast alles wahr, weil von da habe ich die Inspiration genommen. Also ich erzähle eigentlich Geschichten, die wirklich passiert sind, aber ich übertreibe dann noch ein wenig. Also ich dramatisiere das noch ein wenig aus. Und vielleicht war eine Geschichte nicht so lustig, wie sie auf der Bühne klingt, aber ich habe da irgendwie was gefunden, was humortechnisch reinpassen könnte. Oder die Geschichte kann man noch mit ein paar lustigen Jokes noch perfektionieren. Ja, also sehr viel. Bei mir ist sehr viel wahr, weil ich halt einfach alles selber schreibe und meine Inspiration vom Alltag hole. Von Freunden oder von Trips, die ich mache oder von Situationen, die ich beobachtet habe. Von daher ist eigentlich fast alles wahr. Aber ja, ich sage jetzt mal, diesen Schluss noch, diese Punchlines, die man noch einbringt, das ist dann vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Einfach ein bisschen übertrieben, sage ich mal so. Aber die Geschichten sind schon wahr. Und der Schreibprozess ist wirklich, man ist eigentlich immer dran, man schreibt Sachen auf, die man erlebt hat, die man lustig findet und probiert dann, die auf die Bühne zu bringen. Und das ist dann, also ich schreibe in Stichworten, ich habe meistens einfach ein Stichwort zu einer Geschichte. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie Wahlgesänge mache oder die Geschichte mit den Wahlgesängen, die vielleicht ein paar kennen, dann habe ich einfach Wahlgesänge und dann weiß ich, ah, das ist die Geschichte und dann erzähle ich um dieses Stichwort herum.
Und wie übst du das? Also du hast dann ja quasi deine Sachen, die du aufschreibst, die du erlebst und dann gehst du dann auf Open Mics, probierst es dann aus und siehst dann, okay, das kommt ins Programm, das kommt nicht ins Programm. Ist das so?
Ja, das ist genau so. Also man geht auf Open Mics, testet das vor Zuschauerinnen, macht das dann lustig, ja. Im besten Fall ist es dann schon lustig oder man macht es dann halt lustig.
Findest du dich selbst auch witzig?
Naja, es geht.
Spricht für dich.
Ich muss schon sagen, das ist ja, wäre jetzt blöd, wenn ich sage, ich finde mich selber nicht lustig, aber ja, ich bin halt da so Selbstkomplimente und so, das ist nicht so mein Ding. Ich bin ziemlich bodenständig und eher pessimistisch eingestellt, was meine Jokes anbelangt. Also ich arbeite das immer richtig aus, dass ich da auch 100% dahinter stehen kann.
Okay, dann übrigt sich eigentlich meine Frage, weil es gibt ja manchmal so Witze, die super, super gut ankommen beim Publikum, aber die man vielleicht selber halt einfach leid ist zu erzählen, die gar keinen Bock mehr machen. Gibt es sowas vielleicht noch bei dir?
Ja, das ist auch so eine Sache. Man muss halt, wenn man, also bei mir ist so, mittlerweile kann ich so, auf so viel Material zurückgreifen, dass ich mir so denke, ah, heute spiele ich mal wieder den Joke oder heute mache ich wieder mal diese Geschichte. Also ich habe irgendwie über wahrscheinlich 3 bis 4 Stunden Material zusammen und kann da immer ein bisschen wieder variieren und so wird es mir nicht langweilig, aber irgendwann hat man es dann schon auch gehört. Also wenn man irgendwie die 50. Mixshow immer das Gleiche spielt, dann denkt man sich schon, Alter, jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, das zu erzählen, aber man muss da halt durch, weil der größte Teil der Menschheit hat das ja noch nicht gesehen. Man tritt ja immer wieder vor neuen Leuten auf und gibt zwar dann so auch so Hardcore-Fans, die dann schon 4-5 Mal ins Programm kommen und halt immer die gleichen Sachen hören. Aber genau, da muss man halt ein bisschen variieren können, aber man muss halt auch denken, ja, zwar sind irgendwie 5 Leute schon das 2., 3. Mal hier, aber die anderen 300 oder 200 oder wie viele es dann auch sind, haben das ja noch nie gehört.
Bist du dann eigentlich noch aufgeregt vor deinen Shows oder hat sich das bei dir ziemlich schnell gelegt mit dem Lampenfieber?
Ja, leider nicht mehr so aufgeregt wie auch schon. Also eine gewisse Grundnervosität ist, glaube ich, immer so ein bisschen da. Also ich zapple dann schon rum, so 5 Minuten vor dem Auftritt. Aber ja, das ist normal, weil man einfach nicht weiß, was passiert auf der Bühne. Es kann ja alles passieren. Blackout oder irgendjemand ruft rein oder jemand kommt auf die Bühne oder irgendwie. Das kann ja alles passieren.
Ist schon mal jemand auf die Bühne gekommen?
Nee, ich glaube nicht. Nicht, dass ich ungewollt nicht. Nein, zum Glück. Die Tattoos schrecken halt schon auch ab.
Also.
Die Leute getrauen sich nicht.
Das ist so dein Schutzmechanismus.
Ja.
Okay, es ist bis jetzt keiner auf die Bühne gekommen, aber ich glaube, heißt es nicht in der Comedy-Branche Hecklern, wenn jemand die ganze Zeit irgendwie reinspricht? Wie gehst du damit um? Hast du schon mal jemanden rausgeschmissen?
Nee, ich selber nicht. Also mein Publikum ist zum Glück immer eigentlich relativ normal, normale Leute. Aber ich hatte einmal jemanden, der halt wirklich oft, der hat so eine Konversation mit mir geführt und hat halt nicht gecheckt, dass da noch irgendwie 300 andere Leute waren. So. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das die Leute stresst und ich habe die Situation halt auch mit Humor genommen. So, ich habe den halt auch ein bisschen selber veräppelt und habe den ein bisschen geroastet so. Und als er das dann ein bisschen überhand nahm, habe ich halt gesagt, hey, wäre cool, wenn du jetzt ruhig sein könntest, weil ich muss da mein Programm noch spielen. So. Und dann hat das funktioniert. Aber in Deutschland und in der Schweiz sind wir da relativ, ja, also das ist noch nichts im Vergleich zu Amerika oder London oder so. Da gibt es Shows, da wird nur reingerufen. Von daher sind wir in Deutschland oder in der Schweiz noch gut dabei.
Hier läuft es noch gesittet ab.
Ja.
Was ich auch schon immer wissen wollte, es gibt ja auch die Situation, wenn wir jetzt schon beim Reinrufen sind, dass der Comedian jemand aus dem Publikum sich aussucht und den anspricht und dann daraus entsteht so eine gewisse Situationskomik. Wie viel ist davon wirklich spontan und ist es auch manchmal gestellt?
Werbung. Du bist aktuell auf Jobsuche oder willst einfach komplett neu durchstarten? Dann schau doch mal bei Joblets vorbei. Über 12.000 aktuell gelistete Jobs aus zahlreichen Branchen warten schon auf dich. Und wenn du dir unsicher bist, welcher Beruf der richtige für dich ist, dann mach doch einfach den Quereinsteiger-Test und finde heute noch eine Berufung für deine Skills. Joblets. Blitzschnell Jobs finden. Werbung Ende.
Bei mir ist alles spontan, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Das kann vielleicht sein, dass vielleicht andere Comedians das irgendwie mit Bekannten machen oder Schauspielern oder so irgendwas. Also hab ich mir auch schon gedacht, aber bei mir ist eigentlich alles spontan. Also ich habe da nicht, ich glaube, das wäre blöd, wenn das irgendwie rauskommen würde, dass man da Leute bezahlt, dass man eine Geschichte hat. Wobei ich mir denke, das haben sich ja auch schon ein paar gemacht, würde ich jetzt mal behaupten.
Du hattest vorhin mal gesagt, so ungefähr so 300 bis 400 Leute gehen zu deinen Shows. Das ist dann in der Schweiz oder auch in Deutschland? Oder was ist so geplant das nächste Jahr?
Ja, also in der Schweiz, in der Schweiz spiele ich aktuell zwischen 300 und 500. Wie spiele ich da zwischen 300 und 500 Leuten? Das ist relativ, ja, da habe ich auch ein mega Glück eigentlich, weil das in dem Sinn so noch niemand geschafft hat, so in so kurzer Zeit. Also ich habe wirklich großes Glück, dass ich in meiner ersten Tour bereits so viele Leute bespielen darf und das ist eigentlich die absolute Ausnahme. Weil normalerweise fängt man so mit, ich sage jetzt mal, 50 bis 100 Leuten an. Wenn man Glück hat, kann man da vielleicht 10-mal spielen. Und ich habe jetzt mittlerweile schon irgendwie über 30 Shows gehabt und viele davon waren ausverkauft, also in der Schweiz vor allem. Und werde dann im Herbst nochmal ein bisschen größer gehen. Also das werden dann der größte Raum ist aktuell bei 600 Leuten geplant. Und da habe ich eigentlich großes Glück, dass das so gut läuft. Bei mir in Deutschland ist es noch ein bisschen anders. Da habe ich auch 30 Tourstops gehabt mit meinem Programm. Aber ich musste auch viele Sachen absagen, weil einfach keine Tickets gekauft wurden. Zum Teil halt, ja, ich kann mir das nicht so gut erklären. Zum Teil ist einfach, weil man selber nie in der Stadt war, nie in dieser Umgebung stattgefunden hat. Man ist noch zu unbekannt. Social Media Reichweite, ich habe jetzt ein paar tausend Follower auf Instagram und TikTok oder Social Media allgemein. Aber das ist noch nicht in diesem Ausmaß, wo ich so in Deutschland in jeder Stadt irgendwie 300, 400, 500 Leute hinbekommen. Also in Deutschland der größte Auftritt war in Stuttgart mit etwa 200 Leuten. Das ist aber auch schon eine gute Zahl gewesen für das, dass ich in der Schweiz angefangen habe, Comedy zu machen, dass ich Schweizer bin, dass mich die Leute in dem Sinn noch nicht so kennen in Deutschland. Ja, bin ich relativ stolz. Aber in Deutschland sind das so zwischen 100 und 200 Leute aktuell. Und wie gesagt, viele Sachen musste ich dann auch absagen. Also ich habe sicher auch 20 oder etwa 15 Shows abgesagt, weil einfach zu wenige Tickets gekauft worden sind.
Eine darunter war in Fürth übrigens, Ellen, bei dir zu Hause.
Genau, Fürth hat auch nicht stattgefunden. Da waren, gut, das war eigentlich, ich hätte das gespielt. Also es waren irgendwie, ich glaube, 60 Tickets oder so verkauft, glaube ich. Aber der Veranstalter wollte nicht, weil der Raum selber war irgendwie, glaube ich, ein 300 oder 350er Raum. Und die, ja, das sieht dann immer ein bisschen kacke aus, wenn der Raum so groß ist und dann nur 60 Leute dabei. Aber ich hätte es gespielt. Also ich hätte keine Mühe damit gehabt. Aber das sind ja auch
dann, da gewesen.
Ja, sind ja dann auch Kosten, die dann für den Veranstalter anfallen. Und dann sagen die das halt lieber ab. Aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie traurig bin oder so. Das ist für mich eigentlich, war das normal. Also ich habe mit dem gerechnet, dass ich nicht 50 Shows in Deutschland spielen kann und alle sind ausverkauft. Also ich bin echt froh, dass nur schon so in kleineren Städten dann auch zum Teil bis ja, 60, 70, 80 Leute gekommen sind, wo ich mir so denke, ja, das ist schon eine gute Leistung und auf dem muss man halt einfach aufbauen.
Ja, vielleicht ändert sich ja das nach dieser Podcast-Folge nochmal und dann starten wir einen neuen Anlauf in Fürth. Hier sind auf jeden Fall schon mal zwei Teilnehmer.
Sehr gut.
Aber du hast gesagt, also das macht dich jetzt nicht unbedingt traurig. Also du kannst auch ja mit Rückschlägen in Anführungszeichen, sage ich mal, umgehen. Aber wie gehst du jetzt mit Kritik um? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auf Social Media auch mal der ein oder andere blöde Kommentar kommt, so, der ist gar nicht lustig, was denkt der, wer der ist oder so vielleicht. Macht das was mit dir?
Boah, also am Anfang, ich glaube am Anfang hat man noch eher geschaut. Also am Anfang habe ich fast alle Kommentare gelesen und dann habe ich einfach gemerkt, so. Also ich muss sagen, ich bin relativ gut dabei, was so negative Kommentare angeht. Also ich werde nicht oft gehatet oder es fallen nicht so viele Kommentare, dass ich nicht lustig bin oder dass das kacke ist oder sonst irgendwas. Von daher bin ich da relativ froh, dass sich die Leute das gerne anschauen. Und wie gesagt, am Anfang habe ich das noch öfters gelesen und habe dann so probiert, das umzusetzen, was da auch zum Teil in den Kommentaren stand. Aber das bringt ja nichts. Also das zieht einen nur runter und ich muss ja Comedy machen für die Leute, die mich gut finden und nicht für die mich schlecht finden. Und man hat immer, bei Comedy hat man immer, oder allgemein bei einer künstlerischen Tätigkeit hat man ja immer Leute, die das gut finden und die das schlecht finden. Das ist auch normal. Ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn man allen gefällt, ich glaube, ich möchte auch gar nicht allen gefallen irgendwie. So, ich bin ziemlich stolz, was ich für Leute anziehe, was ich für Personen anziehe und das widerspiegelt mich in dem Sinn auch. Wenn ich da irgendwelche, keine Ahnung, Assis hätte, die irgendwie
voll tätowiert sind. Voll tätowierte Assis. Ja.
Voll tätowierte Assis, das wäre nicht so mein Publikum. Ne? Nein, Ist ja wirklich so. Also man merkt das ja auch zum Teil bei so Künstlern, anderen Künstlern, wo man sich so denkt, Alter, es hat schon einen Grund, was für, oder man sieht schon, was man für Leute mit gewissem Humor anzieht. Mein Publikum ist eigentlich, ja, eigentlich immer, sind viele studierte Leute, viele Leute, die einen guten Job haben und jung sind und ja, so ein bisschen so sind wie ich, sage ich jetzt mal.
Was mich total interessiert, das bekomme ich immer wieder mit, weil ich auch andere Comedy-Podcasts höre. Viele Comedians kämpfen schon mit Depressionen und haben gefühlt keine Work-Life-Balance, weil sie ständig irgendwie on Tour sind. Versagensängste, wie gehst du damit um? Wie würdest du das einschätzen? Ist das bei dir? Wenn die Frage zu privat ist, brauchst du auch nicht darauf antworten.
Nein, das ist für mich gar kein Problem. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Depression, weil ich selber meiner Familie das erlebt habe. Also meine Mutter ist schon seit über 30 Jahren chronisch depressiv und kann eigentlich nur Medikamente nehmen. Und dann denke ich mir, ja, du bist ein Jahr auf Tour und dann stürzt du komplett ab. Wo ich mir so denke, ja, irgendwie sind das dann halt auch viele Leute, wo man merkt, so, die haben vorher irgendwie nicht wirklich gearbeitet, wissen gar nicht mit was für Druck oder sind nie wirklich mit Druck umgegangen. Depression wird heute sehr, sehr schnell verwendet, dieses Wort. Und man ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sehr viele Leute sehr, sehr schnell auch das Gefühl haben, depressiv zu sein. So, obwohl das vielleicht einfach nur schlechte Einflüsse von außen sind. Also ich bin da immer sehr vorsichtig mit dem Wort Depression, weil ich glaube, wenn man depressiv ist, dann kann man gar nicht mehr arbeiten, dann macht man wirklich gar nichts mehr. Dann hilft nur noch eine Therapie. Und dann ist man außer Gefecht gesetzt. Ich hasse das, wenn man sagt, ja, ich bin depressiv, aber dann schreibe ich nebenbei noch ein Buch über Depression, bin dann irgendwie 180 Tage im Jahr unterwegs, mache Fernsehshows und so. Und dann denke ich mir so, ja, also wenn du depressiv bist, dann ich glaube nicht, dass du das dann alles so lösen kannst. Also ich habe es, wie gesagt, in meiner Familie gesehen und wenn es meiner Mutter schlecht ging, dann ging gar nichts mehr. Also dann war sie in der Klinik und hat Medikamente genommen und die wurden dann wieder eingestellt. Also bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Und ich habe ein sehr, sehr hohes Limit, bis ich mal aufgebe. Ich arbeite in dem Sinn sehr viel, aber ich kann auch mir sehr gut Zeit rausnehmen und mir sagen, hey, heute mache ich gar nichts. Und ja, durch das, dass ich glaube, immer gearbeitet habe und schon von Anfang an, schon mit 15, 16 Jahren in dieser Berufswelt drin war und mein Limit kannte, weiß ich auch, hey, es braucht schon sehr, 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 sehr viel, bis ich mal sage, ich kann nicht mehr. Also ich war noch gar nicht an dem Punkt wirklich, wo ich sage, ich habe so viel, dass ich zusammenbreche. Aber ja, viele Comedians haben halt Depressionen. Das ist halt schwierig für mich, weil ich nicht für die sprechen kann. Ich kenne zum Teil die Geschichte nicht dahinter, kann das nur aus meiner Sicht betrachten. Aber es ist halt schon, ja, es ist ein Job, wo man Druck hat, wo man abliefern muss. Es kann einen auch zerstören, wenn es dann mal nicht läuft und man wirklich sich da im Hamsterrad dreht. Aber dann denke ich mir, ja, dann such dir was anderes, was dich glücklicher macht. Ich glaube, die Leute sind dann auch immer relativ oft so in diesem Rad gefangen und probieren, da rauszukommen und haben Angst, was Neues zu probieren. Also wenn ich mal merke, es geht mir nicht gut, dann bleibe ich zu Hause und mache Sachen mit meinem Hund oder schotte mich ab ein, zwei Tage und dann geht's wieder los. Aber ja, ich hab das Glück, dass ich das jetzt noch nie so erlebt habe.
Also spricht auf jeden Fall für eine gute Work-Life-Balance so ein bisschen, wenn du es ja selbst bestimmen kannst, so, okay, ja. Nee, heute ist mir nicht danach, dann eben nicht.
Ja, ich habe halt die Erfahrung gesehen, wie es sein kann, wenn man das hat, halt von meiner Mutter aus. Und dann, ich glaube, baut man sich selber so ein bisschen Schutzschild auf oder merkt dann selber, hey, ich glaube, jetzt ist ja, jetzt muss ich meinen Gang runterschalten. Also da bin ich ziemlich gut in mich selber analysieren, ja. Aber ist natürlich immer Kacke für andere, die da nicht rauskommen, ja.
Ja, abschließend dann die Frage. Also natürlich, das kann einen sehr unter Druck versetzen und manche können daran zerbrechen, aber was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, boah, ich würde schon gerne Comedian werden und das ist mein Traum und ja, ich habe auch eine gewisse Komik. Was würdest du zu so einer Person sagen?
Das Ding ist halt, man muss halt einfach Gas geben und auf den Bühnen stattfinden. Also das ist ein Job, den man, ich sag mal, erlernen kann. Also ich bin der Überzeugung, dass man lustig werden kann. Ich habe auch schon Leute gesehen, wo ich mir so dachte, also die ersten Auftritte, wo ich so dachte, nee, lass es sein, das wird gar nichts. Und dann hat man immer gesehen, die sind immer aufgetreten und sind immer besser geworden. Und dann nach ein, zwei Jahren hatten die stabile Sets und war echt lustiger Auftritt. Also es ist halt eine Sache, da muss man einfach dranbleiben. Man muss das wollen und man muss halt auch bereit sein, dann halt sehr viel zu tun und halt auch bereit sein, wenig zu verdienen am Anfang. Ich sage jetzt mal so, oder man muss einfach bereit sein, nicht auf das Geld zu achten oder die Freiheit haben, nicht auf das Geld zu achten können. Und halt, das ist schwierig jetzt für mich, weil bei mir ging alles relativ schnell, aber ich habe halt auch einfach so viel gemacht, dass es dass kein Weg daran vorbeigeführt hat. Also einfach Vollgas geben. Risiko eingehen, wenn man sieht, okay, da ist Potenzial vorhanden oder man erreicht relativ schnell Sachen oder kommt vielleicht schnell in eine Fernsehshow oder so rein, dann sieht man ja schon, die Leute glauben an dich und dann muss man halt mal alles auf eine Karte setzen, so wie ich das gemacht habe.
Jetzt bist du ja ziemlich schnell sehr erfolgreich geworden.
Ja, also sehr erfolgreich würde ich jetzt von dem würde ich jetzt mal ablassen. Also sehr erfolgreich ist jetzt übertrieben, aber
also,
ich habe Erfolg, sag ich mal.
Genau, du hast Erfolg. Und was ich halt auch oft mitbekomme, wenn man quasi relativ schnell wächst, dass man irgendwie so Angst hat, dass das gefühlt nur so ein Kartenhaus ist, was man aufbaut und dass das dann irgendwann zusammenbricht. Ist das bei dir auch so oder sagst du so, nee, ich bin ein Macher, ich ziehe das durch und wenn ich, ich bin witzig, ich bin einfach witzig auf der Bühne, ich mache das richtig gut. Bist du eher so ein Mensch oder zweifelst du manchmal?
Ja, also Zweifel sind natürlich schon da zum Teil. Ich glaube, das ist ja auch menschlich, wenn man jetzt gar keine Zweifel hätte. Das ist ja auch mit dem Social-Media-Druck, also ich sehe ja auch zum Teil Kolleginnen und Kollegen von mir, die durch die Decke gehen, die vielleicht irgendwie später angefangen haben und jetzt mit Social Media so eine Reichweite haben, die und schon höher spielen als ich oder schon mehr Leute ziehen als mich. Aber ich denke mir halt auch immer, das ist halt, ich vergleiche halt auch immer ein bisschen so ländertechnisch. So, ich komme aus der Schweiz. In der Schweiz habe ich schon ein ganz anderes Standing wie in Deutschland. Und bei mir ist halt so, ich muss wie zwei Sprachen bedienen, Schweizerdeutsch und Deutsch. Und entweder gehe ich volles Risiko und muss halt in Deutschland leben und mache halt nur deutschen Content oder ich probiere halt so über die Schweiz dann auch das deutsche Publikum zu erreichen. So, das ist ein bisschen mein Ziel, aber ich mache mir da eigentlich nicht so einen großen Druck, weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich das noch nicht so lange mache. Ich habe Zeit, es läuft ganz gut aktuell. Das nimmt mir auch den Druck ein wenig weg, so von Deutschland. Ja, ich gönne es halt jedem. Also ich bin nicht so einer, der dann so sagt, ja, das ist kacke und bla bla bla. Und das wird nicht lange dauern, sondern man muss einfach den Leuten das auch gönnen, dass sie Erfolg haben und am besten auf sich selber schauen. Und dann funktioniert das gut, ja. Aber ich nehme das nicht so ernst, das ganze Social-Media-Thema, wer mehr Follower hat, wer mehr dies und das hat. Also ich mache mein Ding und Step by Step.
Ja, sehr aufgeräumt bei dir. Das ist sehr, sehr, sehr geordnet.
Ja. Also sonst macht man sich krank. Also ich kenne ja auch halt Leute, die wirklich in diesem Social-Media-Strudel gefangen sind und wirklich jeden Tag Reels hochladen und probieren ums Verrecken irgendwie Follower zu bekommen, und wenn man dann irgendwie 10 oder 20 Follower verliert, dann macht man sich voll Sorgen, oh, was kann ich machen, dass das wieder, das ist mir egal. Also wenn die Follower weggehen, dann sollen sie halt weggehen. Ich weiß, dass sie im nächsten Monat dann eh wieder kommen, wenn ich wieder Videos hochlade. Also da machen sich die Leute echt viel zu viel Druck, und das ist auch krank. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen sich separiert davon und noch checkt, hey, ich habe ja eigentlich ja noch ein anderes Leben und nicht nur die ganze Zeit Reels hochladen und Videos schneiden und bla bla bla, dann geht man da mit einer gesunden Mentalität voran am besten und nicht den Leuten das gönnen und nicht schlussendlich auf sich selber schauen und schauen, wie man Step by Step dahin kommt. Also ich habe schon einen Plan im Kopf, und den setze ich um.
Eigentlich ein perfektes Stichwort, um in die Klischees zu rutschen. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben nämlich immer am Ende unserer Folgen die Klischees. Und damit werde ich jetzt so ein bisschen roasten. Sind auch nicht so schlimme. Keine Sorge.
Ja.
Das erste hast du eigentlich schon von dir aus beantwortet, aber ich sag's trotzdem, Comedians lassen sich die Sketches schreiben von Autoren.
Gibt sicher ein paar, ja, die das machen.
Bist du ein Fan davon? Also würdest du es auch in Anspruch nehmen irgendwann?
Ja, das Ding ist halt, wenn man sich Sachen schreiben lässt, also vor allem am Anfang der Karriere, dann denke ich mir so, also da habe ich eigentlich null Respekt davor, weil ich mir denke, das ist runterlesen, dann liest du einfach Sachen runter von jemandem anderen. Man merkt das auch, das kommt dann richtig unauthentisch rüber. Ich bin Fan von authentischen Comedians, und ich kann das nicht respektieren, dass man sich Sachen schreiben lässt von anderen, vor allem ganze Programme nicht. Aber wenn man dann halt mal so viel zu tun hat und eine eigene Fernsehshow hat und einen Podcast, den Millionen Leute hören und weiß nicht was, dann hat man ein bisschen anderes Standing, und dann braucht man vielleicht einen Autor, dann hat man nicht noch Zeit, ein Programm auszuarbeiten. Also das ist immer abhängig, wie erfolgreich man ist. Aber wenn man jetzt so in meiner Liga spielt und sich dann Sachen schon schreiben lässt, dann muss ich sagen, das ist einfach ein bisschen peinlich.
In deinem privaten Umfeld bist du auch der Clown?
Ich weiß gar nicht. Das ist auch sehr, sehr situationsbedingt. Also ich unterhalte gerne Leute, auch privat, ja. Das definitiv. Also wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann bin ich, glaube ich, der dann die Witze reißt und probiert so ein bisschen die Stimmung aufzulockern, ja.
Comedians haben immer einen One-Liner parat.
Nein, glaube nicht.
Also, bist du kein für uns?
Nein, da bin ich sehr schlecht da drin. So Jokes, also so Blondinen-Jokes oder irgendwie so Internet-Jokes, ich glaube, ich habe keinen einzigen im Kopf.
Ja, das nächste Klischee ist eigentlich in deinem Fall, passt es nicht so ganz. Comedy ist eine brotlose Kunst. Dein Karriereweg war eher nicht so.
Ja, das ist so. Ja, ist es schon eigentlich, ja, eigentlich schon. Aber ich glaube, durch Social Media öffnen sich da ganz neue Türen. Und ich glaube, durch Social Media hört das auch auf, brotlos zu sein. Ich glaube, wenn man da ein bisschen Zeit investiert und gewisses Talent hat, dann kann es relativ schnell gehen, ja. Aber es gibt halt auch dann so die ewigen Künstler, die dann sagen, ja, ich möchte nicht in den Mainstream, ich möchte nicht Mainstream werden, ich möchte meine Kunst, meine Kleinkunst durchziehen und nur vor 30 Leuten spielen, das weiß auch nicht. Ja, dann gibt es auch so Leute, die dann da halt voll in dieser Kunstding drin sind. Aber ich möchte schon damit Erfolg haben. Und das Ding ist ja, wenn das, was ich verdiene, investiere ich ja auch immer in mich selber. Also ich kaufe mir kein teures Auto oder Uhr oder sonst was, sondern das geht hauptsächlich zuerst wieder in meine, ja, ich investiere in meine Person und schaue, dass ich schönere Bilder hinbekomme, schönere, oder irgendwie einen Kameramann noch dazu nehme, der mir dann den Content macht oder so. Also das ist dann.
Oder in deinem Falle neue Tattoos. Ja. Als ich dir gefolgt bin, hattest du noch nicht das am Hals. Da warst du, jetzt bist du ein ganz anderer Mensch,
ja, genau.
Sich so verändert.
Das gehört dann auch dazu, genau.
Jetzt kommen wir zum letzten Klischee. Man sagt, sobald ein Comedian so richtig krass Erfolg hat, wird er meistens arrogant. Gehst du damit?
Habe ich jetzt schon bei einigen gesehen, ja. Aber das Ding ist halt, wenn man sehr erfolgreich ist und eine hohe Reichweite hat, dann wird ja auch alles mehr. Also es schreiben dir mehr Leute, es kommen mehr Leute zu den Shows. Du hast in dem Sinn weniger Zeit für die Leute, weil du halt einfach, wenn du 1000 Leute bespielst, so Autogrammstunde nach der Show, ja, was willst du da noch irgendwie 6 Stunden Autogramme geben, bis jeder sein Autogramm hat? Das ist halt wirklich schwierig. Dann muss man halt so ein bisschen, das kommt dann vielleicht arrogant rüber, weil vor allem, wenn man jemand ist, der den Künstler oder Künstlerin von Anfang an verfolgt hat und man ist noch so näher an den rangekommen und dann wird halt alles größer und dann werden halt vielleicht Nachrichten übersehen oder man hat keine Zeit mehr, Fotos zu machen oder sonst was, dann ja, denken die Leute, das ist Arroganz, aber es ist halt einfach, weil man selber noch Zeit für sich braucht und nicht noch irgendwie 3 Stunden Autogramme geben kann oder Fotos machen kann mit allen. Also man muss da ein bisschen differenzieren, ob das wirklich Arroganz ist oder ob es einfach so ist, weil der Erfolg größer geworden ist und man nicht mehr für 1000 oder 2000 oder 3000 Leute einfach Fotos machen kann nach den Shows. Aber es gibt natürlich auch wirklich Leute, die arrogant geworden sind. Das ist so. Wo man sich so denkt, ja, komm mal runter.
Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind jetzt dann auch fertig mit der Folge. Vielen lieben Dank, dass du uns deinen Beruf vorgestellt hast. Ich fand es super spannend und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und jetzt gebe ich mal Ellen wieder das Mikrofon. Sie ist der Master im Beenden.
Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder ein Like da. Folgt uns auf Instagram. Wenn ihr auch mal bei uns Gast sein möchtet, dann schreibt uns eine Mail. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes. Und auf LinkedIn sind wir auch. Und vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Auftritt in Fürth. Ansonsten in aller Frische nächsten Montag. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.